Wir wollen heute in der Predigt auf Gottes Wort hören aus Matthäus Kapitel 10. Also wer eine Bibel dabei hat, schlagt bitte gerne mit mir auf. Und wir wollen heute einen längeren Text zusammen lesen. Wir werden aber nicht alles zusammen anschauen und es werden auch Fragen offen bleiben erstmal. Ich will euch kurz daran erinnern, dass Matthäus in seinem Evangelium, was wir jetzt bis jetzt angeschaut haben, in den Kapitel 1 bis 9 und auch darüber hinaus immer wieder zwischen zwei Arten von Texten wechselt, zwei Textformen. Und ich dachte, ich frage euch einfach, weiß jemand, was für Textformen das nochmal waren, diese zwei Formen, wie Matthäus schreibt? Ja. Genau, Lehrtexte und das zweite? Erzähltexte, genau. Also Lehr- und Erzähltexte oder man kann auch sagen Diskurstexte oder Narrativtexte. Und Matthäus ist, das Evangelium von Matthäus ist sehr strukturiert aufgebaut und es ist eigentlich, im Kern ist es eigentlich um fünf Diskurstexte aufgebaut. Fünf große Lehrtexte. Und den ersten Lehrtext haben wir schon intensiv angeschaut, das ist die Bergpredigt in Kapitel 5 bis 7. Und wir kommen jetzt zum zweiten dieser Diskurstexte. Das ist auch ein längerer Text, das ist Kapitel 10. Und nachher kommen dann die Gleichnisse, also die Himmelreichsgleichnisse, die Lehren Jesu über wahre Demut und dann die Ölbergrede, die Endzeitreden von Jesus, das sind eigentlich die fünf großen Narrativtexte und Matthäus baut sein Evangelium um diese großen Texte auf. Wir sehen zum Beispiel, dass auch vieles, was hier in Matthäus 10 zusammengefasst wird von Matthäus und wahrscheinlich auch eine einzelne Rede war, kommt zum Beispiel bei Lukas immer wieder so zerstreut vor. Also die anderen Evangelisten, die betonen nicht so stark, dass es auch mal eine Rede war. Für Matthäus ist es wichtig und er baut dann die Erzähltexte um diese großen Diskurstexte auf. Und ich würde behaupten, dass dieser zweite Diskurstext im Matthäus-Evangelium nicht sehr bekannt ist, nicht sehr gut bekannt ist. Wir haben gesehen, dass bei dem ersten Narrativtext, bei dem ersten Diskurstext, die Bergpredigt, da ist das Problem oft, dass es sehr bekannt ist zwar, aber falsch ausgelegt wird. Na, viele kennen irgendwie die Bergpredigt oder viele haben das schon mal gehört, aber sie wird oft falsch ausgelegt oder nicht fair ausgelegt, nicht so, wie es Jesus beabsichtigt hatte. Aber das Problem hier bei den Anweisungen Jesu an seine Jünger ist, dass viele Christen vielleicht auch einfach nicht genau wissen, was sie mit diesen Texten anfangen sollen. Was hat das mit meinem Leben genau zu tun? Was kann ich übernehmen, was nicht? Ja, das sind so Fragen, die bei diesem Text aufkommen. Und so kennt man vielleicht einzelne Verse sehr gut aus diesem Kapitel. Aber ich würde behaupten, viele Christen sind nicht wirklich mit der ganzen Rede als Ganzes, als Einheit vertraut. Und so wollen wir heute einfach ein Gefühl dafür bekommen, für diesen ganzen Diskurs. Und wir werden den ganzen Diskurs lesen und wir werden dann einfach einige einleitende Gedanken uns machen zu dieser Rede. Aber ich möchte euch ermutigen, dass ihr diese Gedanken dann mit nach Hause nehmt und diesen Text vielleicht ein, zweimal die nächste Woche durchlest und wirklich als ganzes Kapitel einmal lest. Und versucht so herauszufinden, worum geht es eigentlich in diesem Kapitel? Was ist so das Herzstück? Und dass euch vielleicht auch die Fragen aufkommen, die uns aufkommen sollten, wenn wir diesen Text lesen. Es sind hier nämlich ein paar sehr schwierige Verse auch drin enthalten, die nicht ganz so einfach zu verstehen sind und einzuordnen sind. Und so lesen wir Matthäus, wir lesen jetzt ein bisschen vorher schon als Einleitung, nämlich ab Kapitel 9, Vers 35 und dann das ganze Kapitel 10 und den ersten Vers von Kapitel 11 noch dazu. Wir hören auf Gottes Wort. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern: Die Ernte zwar ist groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: der erste Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus, Simon der Kananiter und Judas Iskariot, der ihn auch verriet. Diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach: Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden, und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Geht aber hin, verkündigt und sprecht: Das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätzige, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gebt es. Nehmt weder Gold noch Silber noch Kupfer für eure Gürtel, keine Tasche auf den Weg, auch nicht 2 Hemden, weder Schuhe noch Stab. Denn der Arbeiter ist seiner Nahrung wert. Wo ihr aber in eine Stadt oder in ein Dorf hineingeht, da erkundigt euch, wer es darin wert ist, und bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Wenn ihr aber in das Haus eintretet, so grüßt es mit dem Friedensgruß. Und wenn das Haus es wert ist, so komme euer Friede über dasselbe. Ist es aber dessen nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Wenn aber euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Wahrlich, ich sage euch, es wird dem Land Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als diese Stadt. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Hütet euch aber vor dem Menschen, denn sie werden euch den Gerichten ausliefern und in ihren Synagogen werden sie euch geißeln. Auch vor Fürsten und Könige wird man euch führen, um meinetwillen, ihnen und den Heiden zum Zeugnis. Wenn sie euch aber ausliefern, so sorgt euch nicht darum, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch in jener Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die reden, sondern der Geist eures Vaters ist's, der durch euch redet. Es wird aber ein Bruder den anderen zum Tode ausliefern und ein Vater sein Kind. Und Kinder werden sich gegen die Eltern erheben und werden sie töten helfen. Und ihr werdet von jedermann gehasst sein um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Wenn sie euch aber in der einen Stadt verfolgen, so flieht in eine andere. Denn wahrlich, ich sage euch, ihr werdet mit den Städten Israels nicht fertig sein, bis der Sohn des Menschen kommt. Der Jünger ist nicht über dem Meister, noch der Knecht über seinem Herrn. Es ist für den Jünger genug, dass er sei wie sein Meister und der Knecht wie sein Herr. Haben sie den Hausherrn Beelzebul genannt? So wie viel mehr seine Hausgenossen? So fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, das nicht aufgedeckt werden wird, und nichts verborgen, das man nicht erfahren wird. Was ich euch im Finstern sage, das redet im Licht. Und was ihr ins Ohr hört, das verkündigt auf den Dächern. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen? Und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor dem Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Wer mich aber verleugnet vor dem Menschen, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und die Feinde des Menschen werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer nicht sein Kreuz auf sich nimmt und mir nachfolgt, der ist meiner nicht wert. Wer sein Leben findet, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wer euch aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer einen Propheten aufnimmt, weil er ein Prophet ist, der wird den Lohn eines Propheten empfangen. Und wer einen Gerechten aufnimmt, weil er ein Gerechter ist, der wird den Lohn eines Gerechten empfangen. Und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser zu trinken gibt, weil er ein Jünger ist, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Und es geschah, als Jesus die Befehle an seine 12 Jünger vollendet hatte, zog er von dort weg, um in ihren Städten zu lehren und zu verkündigen. Das war das Wort des Herrn. Wir beten noch einmal ganz kurz zusammen. So, Vater, du hast dein Wort gesendet, so sende nun dein Licht und öffne unser Herzen für dein Wort. Amen. Vielleicht habt ihr es gemerkt, dass hier in der Art und Weise, wie Paulus diesen großen Diskurs hier einbaut, einige Ähnlichkeiten sind zu dem letzten Diskurs. Wie ich hatte gesagt, Matthäus betont diese Diskurse besonders. Und wir haben bei der Bergpredigt gesehen, wenn ihr nochmal zurückblättert, in Kapitel 5 des Matthäus-Evangeliums, dann gibt es hier eine besondere Betonung von Matthäus, bevor er mit der Bergpredigt anfängt. Matthäus sagt nämlich in Kapitel 5, Vers 1 und 2, also erstmal 5, Vers 1, da geht es um die Menschenmenge, die er sieht. Das ist interessant, ne? Hier vor dem nächsten Diskurs sieht Jesus auch wieder die Menschenmenge. Und dann Vers 2, und er öffnete seinen Mund und lehrte sie und sagte, das ist hier ein Hebraismus, eine Wiederholung, die besonders betont, jetzt hören wir, was Jesus sagt. Also hier wird betont, dass Jesus beginnt zu lehren. Und das Gleiche finden wir jetzt auch wieder am Anfang dieses neuen Diskurstextes, wo Jesus die 12 aussendet, Vers 5, und befahl. Wir finden dann auch wieder in Vers 1, da rief er seine Jünger zu sich. Und dann Vers 5, diese zwei, und jetzt, ich lese jetzt in der Schlachter, diese zwei sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach. Also auch wieder diese hebräische Form der Wiederholung, der Betonung, hier kommt ein besonderer Diskurs, hört genau hin. Und wir haben bei der Bergpredigt damals, um die Bergpredigt zu verstehen, auch geschaut, was sagt Matthäus direkt vor der Bergpredigt? Was kommt in der Erzählung vor der Bergpredigt? Und das hat uns geholfen, dann zu verstehen, worum es geht in der Bergpredigt. Und wir wollen das gleich jetzt auch machen, wieder bei diesem Diskurs. Und wir wollen jetzt vor allem heute auf den Text vor diesem langen Diskurs schauen. Und das wird uns helfen zu verstehen, worum es geht. Es ist wichtig zu sehen, wie jetzt diese Rede zustande kommt. Und der Hintergrund ist die Aussendung der 12 Apostel. Wenn wir zum Anfang des Kapitels 10 gehen und Vers 2 lesen, da sehen wir die Namen der 12 Apostel sind folgende. Und das ist speziell hier oder besonders, dass Matthäus das Wort Apostel benutzt. Es ist ungewöhnlich für Matthäus, dass er überhaupt das Wort Apostel benutzt. Er sagt normalerweise einfach Jünger oder sagt manchmal die, die Jesus nachfolgten. Aber hier sagt er die Apostel, und das ist genau auch der Fokus, der gelegt wird von Matthäus. Der Fokus in diesem ganzen Kapitel, diese Jünger werden nämlich ausgesandt. Apostolos im Griechischen bedeutet wörtlich Gesandte. Und das sagt uns schon einiges über unseren heutigen Text. Diese Anweisungen Jesu sind Anweisungen, die Jesus den Ausgesandten auf den Weg gibt. Und daher sind das jetzt nicht im gleichen Sinne generelle oder grundlegende Anweisungen für Gläubige. Wir finden hier keine Anweisung für das Leben in der Buße, wie es zum Beispiel in der Bergpredigt ist. Sondern hier gibt es eine konkrete Anleitung, wie die Jünger auf ihrer Reise durch die Städte Israels mit bestimmten Situationen, die ihnen begegnen werden, umgehen sollten. Mit bestimmten Problemen, mit bestimmten Ängsten. Hier lernen wir, was sie auf dieser Mission erwarten wird. Und das sagt uns schon mal, dass wir nicht jetzt zu diesem Kapitel 10 gehen sollten und sagen sollten, okay, also alles, was dieser Text sagt, muss ich jeden Tag persönlich erleben. Also wir sollten nicht sagen, alles, was hier steht, muss mein Leben ständig charakterisieren. Bei der Bergpredigt sollten wir das sagen. Aber hier ist ein anderer Text und wir sollten auch anders umgehen mit diesem Text. Und das betont Matthäus hier für uns. Also wir sollten nicht zum Beispiel Vers 12 lesen, wenn ihr aber in ein Haus kommt, dann grüßt es und dann sagen, aha, als gläubiger Christ muss ich ab jetzt jedes Haus, wo ich eintrete, segnen und dann herausfinden, wer würdig ist in diesem Haus. Das wäre eine törichte Herangehensweise. Und eigentlich macht das auch niemand mit diesem Text. Also niemand sagt wirklich, ich darf keine Schuhe mitnehmen, ich darf keinen Staat mitnehmen und so weiter. Also wir sehen schon, man kann nicht alles genauso umsetzen in unserem Leben, wie der Text steht. Und trotzdem gibt es viele christliche Strömungen, die viele dieser Verse nehmen und sie sehr betonen und sagen, so muss unser christliches Leben ständig sein. Und wir wollen damit vorsichtig sein, wenn wir an diesen Text gehen und nicht zu schnell zu der persönlichen Anwendung kommen und genau überlegen, inwiefern müssen wir das auf uns anwenden und inwiefern können wir daraus lernen, wie wir leben sollen. Eine weitere Sache, die wir dadurch lernen, dass Jesus Anweisungen gibt an seine Jünger, wenn er sie aussendet, ist, dass es dem Heiligen Geist gefiel, über ein ganzes Kapitel lang Anweisungen zum Umgang in bestimmten Situationen zu geben. Also Jesus sendet nicht einfach seine Jünger aus und sagt, ihr habt die Bergpredigt, ihr habt viel von mir gehört und gebt jetzt alles weiter. Sondern es ist Jesus wichtig genug, zu sagen, wie sie ausgehen sollten. Er sagt im Vers 9, sie sollen kein Geld mitnehmen. Oder nur ein paar, oder nur ein Set von äußerlicher Kleidung. Nur ein paar Sandalen und so weiter. Und das passt für viele nicht ganz zusammen mit dem Bild, was sie von Jesus haben. Viele würden sagen, ja, Jesus und der Bibel, da geht es vor allem um unser Herz, um die Motive des Herzens. Und in gewisser Weise ist es auch sehr richtig, diese Aussage. Und wir haben diesen großen Fokus auf das Herz in der Bergpredigt gesehen, nicht wahr? Aber wir sehen hier, dass das Christentum auch viele sehr konkrete Anweisungen enthält, die wir jetzt als Christen genau durchdenken sollen. Wir sollen uns die Fragen stellen, was heißt das jetzt für mich, dass Jesus diesen Jüngern diese Anweisung gegeben hat? Und auch, wie sollte ich mich in bestimmten Situationen verhalten? Also diese Dinge sind für Gott genauso wichtig. Und wir werden, so Gott will, zu diesen Dingen auch noch kommen im Laufe dieser Predigten vor uns. Nun, ich habe gesagt, dass Kapitel 10 konkrete Anweisungen bei der Aussendung der Gesandten der Apostel beinhalten. Und die letzten Verse in Kapitel 9 erklären den Hintergrund dieser Aussendung. Sie erklären uns, wozu Jesus seine Jünger ausgesandt hat. Und wir sehen dort wieder diesen für Matthäus programmatischen Satz: Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen. Das ist fast eins zu eins, finden wir diesen Satz, ein bisschen anders aufbereitet in Kapitel 4 vor der Bergpredigt. Wir finden jetzt den gleichen Satz wieder vor diesem neuen Narrativteil. Und zum Beispiel Matthäus 4, Vers 23, und er zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches und heilte auch wieder jede Krankheit und jedes Gebrechen unter dem Volk. Also so wie damals die Volksmengen und auch die Not der Volksmengen ihn dazu bewegte, die Grundlagen des Reiches Gottes für seine Jünger zu erklären in der Bergpredigt, so bewegt ihn jetzt die Not der Volksmengen, 12 von diesen Jüngern auszusenden. Und wir lesen nochmal diesen Vers am Ende von Kapitel 9, Vers 36. Als er aber die Volksmengen sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Dann spricht er zu seinen Jüngern. Die Ernte ist zwar groß, die Arbeiter aber sind wenige. Bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Also wir sehen hier erstens, dass Jesus die Volksmengen beobachtet hat. Jesus war sensibel für das, was wirklich geschieht und was unter der Fassade des Menschen steht. Er hat bemerkt, dass sie erschöpft und verschmachtet sind. Und beschreibt das nicht auch heute sehr treffend, den Gottlosen in seine Sünde, ohne das Evangelium und ohne Christus. Na, wir sehen in der biblischen Beschreibung des Gottlosen, dass der gefallene Mensch auch böse ist und Gott hasst und einander verhasst ist und er ignoriert Gott, er will sein Leben ohne Gott leben. Wir sehen auch, dass die Bibel beschreibt, dass wir alle vor Christus, bevor Christus unser Herz verändert hat, auch getrieben waren von selbstsüchtigen Begierden. Wir waren vielleicht äußerlich schön und moralisch, aber innerlich verdorben und verlogen. Das so redet die Bibel über uns. Aber Der gottlose Mensch ist eben auch erschöpft und verschmachtet. Und das sind Aspekte, die die Barmherzigkeit und das Mitleid Jesu erregen. Also Jesus sieht hier primär die Volksmenge nicht als Rebellen gegen Gott, obwohl sie das sind, obwohl er das auch klar sieht. Johannes sagt uns, dass er wusste, was in dem Menschen war und er sich nicht anvertraut hat dem Menschen. Er wusste, er kannte die Bösheit des menschlichen Herzens. Aber Jesus sieht hier vor allem die Aspekte, die seine Mitleid sind, sein Mitleid hervorrufen. Und wir können uns hier auch schon fragen, wie ist es mit uns, wenn wir die Menschen um uns herum betrachten? Wenn wir mit Menschen in Berührung kommen, durch Geschäfte oder durch die Arbeitsstelle, in unserer Familie, sehen wir ihren Zustand auch als Elend an? Sind wir selbst so glücklich in Gott, so fröhlich, heilig lebend, so voller Hoffnung und Sinn und Perspektive, dass wir uns dann vergleichen mit den Menschen der Welt, in den Freuden der Welt und das Elend des Menschen sehen? Oder blickst du mit Neid auf andere, die Christus nicht kennen? Oder denkst du, so viel besser habe ich es doch eigentlich gar nicht? So viele Jahre meiner Jugend hatte ich mich nach dem gottlosen Leben meiner Freunde in der Schule gesehnt. Die Freiheit, die sie hatten, zu tun, was sie wollten. Die Freuden des Lebens ohne Gottes Gebote. Aber ein Merkmal eines Menschen, der Gott kennengelernt hat und den Gott kennt, ist, dass er das Elend des Zustands erkennt, ohne Gott zu sein. Und die Frage ist an uns, sehen wir ihren Zustand als Elend an? Und die zweite Ebene, worauf wir uns fragen sollten, ist, erregt das auch unser Mitleid? Sehen wir nicht nur die Bosheit der Menschen, die Bosheit zum Beispiel der Politiker, die Verlogenheit der Menschen um uns herum, die Bosheit derer, die uns vielleicht schaden wollen, die gemein sind zu uns sind, die, wie der Psalmist sagt, Zungen haben wie Schwerter und Gift unter der Zunge und wir das richtig spüren. Aber sehen wir darüber hinaus, sehen wir auch ihre, wie es hier heißt, ihre Erschöpftheit und ihr Verschmachten. Und Jesus benutzt hier ein Bild, was im damaligen Kontext sehr bekannt gewesen wäre oder auch gewisse Emotionen hervorgerufen hätte, nämlich das Bild eines Schafes ohne Hirten. Und wir kennen das vielleicht nicht so, weil bei uns sind Schafe oft eingezäunt irgendwo in einem Feld und der Hirte kommt ab und zu mal vorbei und gibt denen Futter und guckt nach den Schafen. Aber damals waren Schafe Tiere, die geführt werden mussten und die mussten an Weideplätze geführt werden. Und die mussten vom Hirten bewacht und beschützt werden. Und die mussten oft lange Strecken zu Fuß machen, durch die Wildnis, bis sie zu einer Oase oder zu einem Feld gekommen sind, wo sie zu essen hatten. Und die mussten dann wieder zur Nacht, mussten sie zurück in den Stall oder in die Einzäunung geführt werden. Und der Hirte, in den damaligen Ländern ist es, oder in den heutigen Ländern im Orient, ist es immer noch so zum Teil, dass die Hirten dann zum Schutz gegen die Feinde oder gegen die räuberischen Wölfe und die wilden Tiere, die Löwen, eine Art Burg bauen für die Schafe und mit lauter Dornengestrüppen diese Burg aufhäufen. Und dann nur ein kleiner Durchgang da ist und die Hirten in diesem Durchgang schlafen. Und das Bild eines Schafes ohne Hirten wäre ein Schaf, was völlig schutzlos ist. Es ist ausgeliefert den Elementen, es ist verwehrt. Ein Schaf ohne Hirten weiß nicht, wo der Stall ist, weiß nicht, welche Pflanzen gut für ihn sind und welche schlecht, weiß nicht, wo der nächste Weideplatz zu finden ist. Und es erregt Mitleid. Und vielleicht können wir das vergleichen mit einem Kind, was ohne Mutter sich in einem Einkaufszentrum verehrt hat und die Wangen überströmt sind von Tränen und es kaum noch sieht, wo es hinläuft vor Tränen und völlig verzweifelt ist. Und das ist das Bild, was Jesus von den Menschen hat und das Mitleid, was Jesus empfindet für die Menschen. Und wenn wir Mitleid empfinden bei so einem Bild, wie viel mehr bewegt die Not des Volkes den wahren Sohn Gottes, der wirklich weiß, was es bedeutet, Gott zu kennen, der sich stets an der Gemeinschaft mit dem Vater erfreut, der wirklich seine Lust hat am Gesetz des Herrn. Der Psalm sagt, der mit Freudenöl gesalbt ist über alle seine Gefährten. Also Jesus war der glücklichste Mensch in seinem Menschsein auf der Erde. Wie viel mehr sieht er die Verschmachtetheit und die Sehnsucht, die Leere des Menschen ohne Gott. Jesus hat in den Geboten Gottes einen großen Schatz gefunden. Und Jesus ist der, der nie vom Elend der Sünde erfasst wurde. Und so sehen wir auch eine weitere Offenbarung und ein weiteres über Jesus in diesem Anfang des Textes. Jesus redet hier zu seinen Jüngern und hier waren wahrscheinlich nicht nur die 12 Jünger, die mit ihm gereist sind. Also am Ende von Kapitel 9, Vers 37, da sagte er zu seinen Jüngern, wir wissen, dass aus anderen Texten im Neuen Testament, dass mehrere mit ihm mitgereist sind. Es waren auch Frauen, die mit ihm gereist sind und für ihn gesorgt haben. Und vielleicht war es so, dass Jesus hier mit einer Gruppe von vielleicht 50, vielleicht sogar 100 Menschen unterwegs war. Und er fordert jetzt diese breitere Gruppe von Jüngern auf, angesichts der Not im Volk Israel, dafür zu beten, dass Arbeiter ausgesandt werden. Er sagt, also Vers 26 sieht er die Erschöpftheit der Menschen, dann Vers 27, da sagt er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und es ist jetzt bemerkenswert, welche Formulierung er doch braucht. Er sagt, bittet nun den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussendet in seine Ernte. Und in gewisser Weise ist ja Kapitel 10 dann die Antwort auf dieses Gebet. Und es ist bemerkenswert, wie Matthäus hier die Antwort im Kapitel 10 auf die Bitte im Kapitel 9 formuliert. Wen sollen sie bitten in Kapitel 9, dass er Arbeiter aussendet? Den Herrn der Ernte. Und wer sendet dann die Arbeiter aus in Kapitel 10? Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht. Oder Vers 5, diese 12 sandte Jesus aus, gebot ihnen und sprach. Also der Herr der Ernte ist Jesus Christus. Er sendet aus und er gebietet. Jesus ist der Herr der Ernte, weil er der allererste und der oberste Seelengewinner ist. Und Jesus ist der, dem die Ernte gehört. Ja, Johannes sagt uns, dass diese Schafherde, die wurde ihm gegeben von dem Vater. Er hat sie erworben durch sein Blut. Und es ist ebenfalls wichtig zu sehen, dass Jesus gewissermaßen in dieses Gebet mit einstimmt und den Vater fragt, dass er Arbeiter aussende. Im parallelen Bericht in Lukas 6 sehen wir, dass Jesus auf den Berg geht und die ganze Nacht im Gebet verbringt und dann seine Jünger aussendet. Also wir können annehmen, dass er den Vater auch bittet, auszusenden und ihm zu zeigen, wen er bestimmen sollte. Aber Matthäus betont hier eben für uns, dass wir Jesus bitten sollen und von ihm Missionare, Gesandte erwarten sollen. Wir schauen noch zusammen an, weshalb wir diese Bitte aussprechen sollen. Und Jesus sagt uns in Vers 37, wieso wir beten sollen. Er sagt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Und die Ernte ist groß und damit meint er im Kontext von dem, was er gerade gesehen hat, ist die Not ist groß. Die Aufgabe ist überwältigend. Aber es sind nur wenige Arbeiter. Zu seiner Zeit waren es vielleicht Johannes der Täufer, vielleicht einige seiner Jünger, die seinen Predigtdienst fortführten, vielleicht einige sehr wenige treue, unverdorbene Synagogenvorsteher und Gesetzeslehrer. Aber im Generellen gab es weniger Arbeiter, hat Jesus um sich geschaut, hat weniger Arbeiter gesehen. Und er hat die unzähligen Menschen gesehen, ohne Orientierung, ohne Sinn, mit viel Menschengebot, unterdrückt unter den schweren Lasten der Pharisäer und ohne Gott. Und ist das heute auch nicht übertragbar auf unsere Situation? Wir hören ja mittwochs immer von Hardcry, von den vielen beinahe unerreichten Volksgruppen, wo wenige oder keine Christen sind, die in den Klauen des Islams oder des Buddha oder der indischen Götter oder der Schamanen und Geister sind, aufgerieben wie Schafe ohne Hirten, müde, verschmachtet auf dem Weg in die ewige Verdammnis. Und die Ernte ist groß auch heute und die Arbeiter sind wenige. Nicht wahr, wenn man diese überwältigenden Zahlen sieht von Tausenden in diesen Volksgruppen und es sind wenige Arbeiter, die da sind. Und darauf gründet die Bitte, darauf begründet Jesus die Bitte, so betet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende. Und es ist nicht auch so in unserem Land, wo die Reformation war und auch in Holland, was einmal ein reformiertes Land war und der reformierte Glaube Fuß fasste, auch im Volk und wo man auf den Straßen Psalmen sang und wo man in den Geschäften über Gott geredet hat, dass eine große Müdigkeit und eine große Verehrung auf das Volk gekommen ist. Also wie aktuell ist diese Bitte doch auch für uns. Und dann für 12 dieser Jünger wird dieses Gebet dann zu einer Berufung. Also sie bitten, dass Arbeiter ausgesandt werden und werden dann selbst ausgesandt. Und ich denke, wir lernen hier auch etwas ganz Grundlegendes, auch über den Dienst in der Gemeinde und in der Mission. Nicht wahr? Es gibt einige Dinge, die sehen wir schon ganz offensichtlich, die wir nicht eins zu eins anwenden können für die Gemeinde und für die Zeit nach der Auferstehung von Jesus. Zum Beispiel sind die Jünger nur und ausschließlich zum Volk Israel gesandt. Wir sehen ganz am Anfang diese Anweisungen, geht nicht zu den Nationen, geht nicht den Weg zu den Nationen und zieht nicht in eine Stadt der Samariter. Und wir sehen dann nach der Auferstehung genau das Umgekehrte, dass Jesus sie zu den Nationen sagt. Er sagt, macht zu Jüngern die Nationen. Und er sendet sie, er sagt, ihr werdet Zeugen sein in Samarien. Also das ist nicht eins zu eins übertragbar für uns. Aber wir lernen hier trotzdem etwas Grundlegendes über den Dienst in der Gemeinde und auch den Dienst in der Mission und auch die Berufung für diesen Dienst. Wir sehen hier nämlich, dass wir nicht bereit sind für einen Dienst als Gesandten, als Missionaren, als Pastor, als Hirten, wenn wir nicht selbst ein intensives Verlangen danach haben, dass der Herr der Ernte Arbeiter aussendet. Und eine der Indizien, dass wir zur Mission oder zu einem Dienst in der Gemeinde berufen sind, dass wir eine besondere Schwere empfinden, eine besondere Last empfinden des Mangels an Arbeiter und der Überwältigung, die wir sehen, in den Feldern. Jesus sagt zu seinen Jüngern im Kontext von Johannes 4, seht die Felder, sind sie nicht schon reif? Ja, und ein Indiz, dass eine Berufung da ist für einen Vollzeitigen oder für einen Dienst in der Gemeinde, ist, dass wir eine besondere Last empfinden und eine besondere Sicht haben auf das Elend um uns herum. Oder umgekehrt zu sagen, wenn du nicht selbst gelernt hast, die Not zu sehen, den Zustand des Gottlosen an all seinen erbarmungswürdigen Symptomen zu erkennen und darunter zu leiden und zu flehen, dann bist du nicht bereit, selbst zu dienen. Und so kommen wir jetzt zu Kapitel 10 und wir lesen noch diese ersten vier Verse. Und ich denke, dann schließen wir das ab mit diesen vier Versen und schauen jetzt noch einmal auf die Berufung selbst. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister, sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Wir sehen hier auch wieder einen Punkt, wo wir sagen können, dass im Lauf der biblischen Offenbarung und auch im Lauf der Heilsgeschichte der Bibel, dass hier eine nicht hundertprozentige Übereinstimmung ist mit unserem Berufung sozusagen als Jünger Jesu. Jesus gibt ihnen hier wirklich und tatsächlich die Vollmacht über jede Krankheit und über jedes Gebrechen. Und es gibt zwar Gemeinden, die behaupten, wir haben diese Vollmacht noch, aber wo Fall nach Fall beweist, dass eben doch nicht jede Krankheit wirklich dann geheilt werden kann. Und wir sehen auch schon in der Schrift, dass wir eine gewisse Entwicklung haben im Verlauf der frühen Gemeinde, dass zu Beginn von der Apostelgeschichte sehr viele Wundererzählungen berichtet werden. Wir sehen, wie Petrus oder die Apostel dann teilweise dann einfach sogar durch die Gassen gingen und wenn ihr Schatten auf jemanden fiel, dass die Person geheilt wurde. Aber wir sehen dann, dass diese Wundererzählungen abnehmen. Wir sehen dann, dass auch Paulus dem Timotheus schreiben muss, trink ein wenig Wein für deine Magenbeschwerden. Und Paulus sagt nicht, geh einfach zu der Gemeinde oder komm zu mir oder geh zu einem lebenden Apostel und lass dich völlig wiederherstellen und dann führe deinen Dienst fort. Das heißt, wir sehen hier in der Berufung der Apostel und in der Bevollmächtigung der Apostel, sehen wir nicht eine hundertprozentige Übereinstimmung zu uns. Und wir sehen dann eine Aufzählung der 12 Apostel durch Matthäus. Und 5 dieser 12 Apostel sind bereits im Verlauf der Geschichte vorgekommen. Wir haben zum Beispiel im Kapitel 4 ja die Berufung von Petrus und von seinem Bruder Andreas zum Beispiel. Also 4 Verse 18 bis 22. Und dann die anderen zwei Brüder Johannes und Jakobus im gleichen Kapitel. Und wir sehen dann den 5., der berufen wurde, nämlich Matthäus der Zöllner, den Zöllner in Kapitel 9. Was auch auffällig oder beachtenswert ist bei dieser Liste, ist, dass Petrus als Erster genannt wird, wie es meistens bei diesen Aufzählungen der Fall ist, wenn die Jünger Jesu aufgezählt werden. Und das deutet schon jetzt auf die Führungsposition von Petrus unter den Aposteln, wie wir später im Matthäus-Evangelium noch klarer sehen werden. Also hier kommen viele Themen auf und werden schon angedeutet von Matthäus, die wir später auch vertieft sehen werden und mit denen wir uns auch auseinandersetzen wollen. Es gibt hier auch einige Schwierigkeiten in dieser Liste. Zum Beispiel den Namen Thaddäus mit den Listen, die Lukas gibt, in Übereinstimmung zu bringen. Lukas gibt uns auch zwei Listen von den Aposteln, einmal im Lukas-Evangelium, einmal in der Apostelgeschichte. Und hier in Kapitel 10, Vers 2 vom Matthäus-Evangelium lesen wir Jakobus, der Sohn des Alphaeus, und Lebäus mit dem Beinamen Thaddäus. In Lukas 6 und Apostelgeschichte 1 wird statt Lebäus Judas, der Sohn des Jakobus, als Apostel genannt. Und für einige ist das ein Argument zu sagen, dass sich hier Fehler oder Widersprüche zeigen. Aber wir sehen selbst in der Aufzählung bei Matthäus, dass es üblich war, dass Juden von damals mehrere verschiedene Namen hatten. Vielleicht auch verschiedene Namen, je nachdem, in welchem Kontext sie unterwegs waren. Es kann gut sein, dass Judas einen zweiten Namen hatte, Lebäus, und dann noch einen Spitznamen bekam, nämlich Thaddäus. Und wir kennen das auch, dass zum Beispiel jemand in seiner Familie und bei engen Freunden vielleicht Silke heißt, obwohl die Person offiziell zum Beispiel den Namen Martina trägt. Und in der damaligen Kultur war das auch sehr üblich, zum Beispiel Simon Petrus, der auch zwei Namen hat. Und wir können eigentlich im Gegenteil sagen, dass sogar kleine Abweichungen in den Listen zeigen, dass also diese kleinen Abweichungen zeigen, dass Lukas und Matthäus sich hier nicht gegenseitig abgesprochen haben, als sie die Listen angefertigt hatten. Und das spricht auch viel dafür, dass diese Texte nicht einfach erfunden wurden oder eben durch Absprache dann irgendwie konstruiert wurden, sondern aus historischer Perspektive sind gerade die leichten Abweichungen Belege, dass diese Menschen echte Personen waren, die halt von unterschiedlichen Personen unterschiedlich genannt werden konnten. Aber ich glaube, das Wichtigste, was wir so aus dieser Liste nehmen können, für unsere Situation auch, ist, dass gerade diese persönlichen Details, also die Beinamen der Apostel zum Beispiel, zeigen, dass es sich bei den Aposteln um echte Menschen aus Fleisch und Blut handelte. Und das ist eine wichtige Wahrheit für uns, nicht wahr? Hier ist keine Heldenliste von Überchristen. Hier ist eine Liste von, man könnte es überschreiben mit einer Liste von Normalos, von Arbeitern aus dem Mittelstand wie Petrus und Andreas, die keinen kleinen Fischereibetrieb hatten. Und hier ist sogar eine Liste von Charakteren, die sonst niemals Freunde gewesen wären und wahrscheinlich nicht die einfachsten Menschen waren. Wir sehen das zum Beispiel im Vers 4 bei Simon, der Kananiter, wie es hier übersetzt wird, auf Deutsch. Für Simon, der Kananiter oder Kananäer, verwendet Lukas den Begriff Simon der Zelot. Und der Name stellt wahrscheinlich die aramäische Bezeichnung für einen Zeloten dar, also Kanana. Und später, zu der Zeit der frühen Gemeinde, also wo Matthäus und Lukas auch ihre Evangelien aufgeschrieben hatten, wurde der Begriff zum Fachbegriff sozusagen für eine politische Partei, die sich für eine Revolution gegen die Römer stark machte. Es war eine Art Guerilla-Partei, eine Untergrundpartei, die eben zum Beispiel politische Häftlinge nahm, die Überfälle machten auf irgendwelche römischen Gesandten, die Angriffe machten gegen die römischen Legionen und dann wieder verschwanden. Und es kann gut sein, dass Matthäus und Lukas ihn so nannten, weil das eben seine politischen Überzeugungen gewesen waren. Und vermutlich, oder was manche Ausleger vermuten, ist, dass dieser Beiname von einem Eifer auch für das Gesetz, also Zelot heißt wörtlich auch Eiferer, und Paulus verwendet das Wort Zelot in diesem Sinne auch in Apostelgeschichte 22 oder Philipper 3, wo er über sich redet, dass er ein Eiferer war für das Gesetz. Also das war dieser Simon, und jetzt vergleicht ihn mal mit dem Matthäus, mit diesem Gesetzlosen, der mit den Römern zusammengearbeitet hat. Wir können uns gut vorstellen, wie die beiden ohne Jesus wahrscheinlich die größten Feinde gewesen waren und wie es auch mit Jesus wahrscheinlich oft zu Spannung gekommen ist in dieser Gruppe. Und es ist hier vielleicht gut, wenn wir, bevor wir eben dann nächstes Mal dann die Anweisungen selbst, also ab Vers 8 näher anschauen, über diesen letzten Punkt nochmal nachdenken. Vielleicht hast du, also wir erleben das doch in unserem Leben einfach, dass wir jemandem begegnen und wir sagen, der hat mich irgendwie total beeindruckt, nicht wahr? Und wenn man fragen würde, wieso, dann würde man sagen, ja, die Person ist einfach, scheint so perfekt zu sein, scheint keine Probleme zu haben, scheint sich völlig im Griff zu haben, scheint irgendwie alles zu können. Für mich war in meiner Zeit, wo ich meine Masterarbeit geschrieben habe, mein Betreuer war irgendwie so eine Person. Er war auch Asiat und irgendwie finde ich, Asiaten haben irgendwie so, immer so ein, oder oft so, ein, so eine Art von, man hat den Eindruck, dass sie nichts irgendwie, dass nichts zu schwierig ist für sie. Zumindest war das so mein Erlebnis damals. Und er war einfach so ein Übermensch, also immer ruhig, immer sehr sachlich und so richtig kompetent auch. Und vielleicht kennt ihr auch solche Personen, die euch einfach so begegnen, die jetzt einfach beeindruckende Menschen sind. Und wir können uns jetzt fragen, was hat Jesus sich dabei gedacht bei der Auswahl seiner Jünger? Bei der Auswahl derer, die ihn repräsentieren sollten? Ja, es gibt ja diese Menschen, die durch die allgemeine Gnade Gottes besonders vor den äußerlichen Erscheinungen der Sünde bewahrt sind, die nicht zornig sind, nicht aufbrausend sind, die eine große Selbstbeherrschung haben, eine große natürliche Weisheit und Intelligenz. Und Jesus hat wahrscheinlich nicht gedacht, das ist die perfekte Truppe. Also wir können sagen, mit einer großen Wahrscheinlichkeit, mit einer Bestimmtheit hat er es nicht gedacht. Er hat sich nicht die Übermenschen gesucht, sondern eben die Normalos. Und kann das nicht für uns ein großer Trost auch sein? Ich meine, für unsere Gemeinde, wenn wir herumschauen, wir sind Normalos. Ja, wir sind nicht diese Übermenschen. Wir sind eine kleine, unbedeutende Gruppe. Ein bisschen mehr als 12, aber auch nicht viel mehr. Und ist das nicht ein großer Trost für jeden, der sich fragt, ob Gott ihn jemals gebrauchen könnte? Ob Gott ihn vielleicht senden will als Missionar oder dergleichen. Der Standard von Jesus, werden wir sehen, ist zwar sehr hoch. Und wir werden nächstes Mal sehen, die Bedingungen sind nicht leicht. Es ist kein Spaziergang, der vor diesen 12 steht. Aber was wir sehen, ist, dass Jesus die Normalos beruft, einen zögerlichen Thomas, einen vorlauten Petrus, die aufbrausenden Donnersöhne, wie Jesus sie nennt, Jakobus und Johannes, und dass er sie ausstattet und sie befähigt, das zu tun, was recht ist. Und was würden diese Normalos letztlich dann tun? Sie würden letztlich diese Funktion des Hirten, der Hirten einnehmen, die im Volk gefehlt hat. Sie waren die Hirten für ein Volk ohne Hirten. Und so wurde durch den Dienst dieser Menschen nicht nur die ganze Welt auf den Kopf gestellt, langfristig gesehen, sondern unzählige aus dem verschmachtenden Volk von Israel getränkt und genährt. Und wie dringend brauchen wir das in unserem Land, nicht wahr? Und ich dachte, dass wir als passende Antwort auf diese Einleitung in Kapitel 10 auch eine kleine Gebetsrunde machen können zum Abschluss. Und dass wir eben gerade dieses Anliegen, was Jesus für uns formuliert am Ende von Kapitel 9, dann auch zum Ausdruck bringen können, jetzt für unser Land und für das Umfeld, in dem wir sind. Und ich würde euch bitten, dass einfach 2, 3 von euch laut beten würden und ich werde dann den Abschluss machen.